HR Info. Wissenswert.
40 Stunden sind es pro Woche, die ein Mensch noch leisten kann. Denn der heutige Stand der Technik fordert einen ganzen Mann.
Freies Wochenende, Lohnfortzahlung bei Krankheit, geregelte Arbeitszeiten. Vieles, was für uns heute so selbstverständlich ist, das haben Gewerkschaften in 125 Jahren erst erkämpft. Der Blick zurück zeigt, viel ist passiert. Der Blick nach vorn ist mindestens genauso spannend, denn die Gewerkschaften stehen vor einer beträchtlichen Veränderung. Mit Industrie 4.0 wird das Mensch-Maschine-Verhältnis auch die Gewerkschaften fordern. Es war vor genau 125 Jahren. Am 1. Mai 1890 riefen 18 Gewerkschaften auf, um nach amerikanischem Vorbild erstmals auch in Deutschland zu demonstrieren. Im Kaiserreich ein ungeheuerlicher Akt des Ungehorsams. Entlassungen und Aussperrungen sollten einschüchtern. Aber dennoch legten etwa 100.000 Menschen die Arbeit nieder. Manche tarnten das als Maispaziergänge. Heute haben wir betroffene Bahnreisende kontra streikende Lokführer. Streiks sind ein eingeführtes Recht und sorgen doch wieder für Ärger. Die Gewerkschaften. Claudia Wehrles erster Mai-Beitrag berichtet aus 125 Jahren bewegter Geschichte und lässt auch die drängenden Fragen nach der Zukunft der Gewerkschaften nicht aus.
Wir haben vor 14 Tagen schon die ersten Streiks gemacht. Und was ist einen Tag später bei den Verhandlungen passiert? Außer einem warmen Händedruck nichts. Das ist eine Geringschätzung.
Die GDL ist nicht bereit, um die Interessen von Zugbegleitern und Lokomotivführern auch nur ansatzweise in Frage zu stellen.
Mich ärgert, dass die Leistung, die man jeden Tag bringt, die wirklich sehr, sehr hoch ist im Vergleich zu anderen Berufen, wird entgeltlich überhaupt nicht anerkannt.
Ob das die Erzieher sind, die Lokführer oder die Mitarbeiter von Amazon, viele Beschäftigte sind unzufrieden, fühlen sich schlecht bezahlt, fordern bessere Arbeitsbedingungen und das tun sie auch lautstark kund. Was auffällt, seit einiger Zeit sind es vor allem die kleineren Spartengewerkschaften, die ihre Mitglieder mobilisieren. Also die GDL, die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer oder die Pilotenvereinigung Cockpit. Für den Arbeits- und Verfassungsrechtler Otto Ernst Kempen von der Frankfurter Universität kommt das nicht unerwartet.
Ja, das liegt einmal daran, dass diese Gewerkschaften Belegschaftsteile repräsentieren, die besonders streikmächtig sind. Also hochqualifizierte, gut bezahlte Teile der Belegschaft. Denken Sie an die Piloten, denken Sie an die nicht so gut bezahlten, aber doch äußerst wichtigen Lokführer, denken Sie an die Ärzte. Alle die sind, wenn sie streiken, natürlich unmittelbar spürbar mit den Auswirkungen dessen, was sie nicht tun. Jetzt kann man sagen, ja, wieso war das denn früher nicht so? Wieso kommen die jetzt plötzlich so prominent heraus? Das liegt unter anderem daran, dass man das Gefühl hat, man werde in den Großgewerkschaften des DGB nicht hinreichend repräsentiert.
Die Gewerkschaften, die wollen nur einen Machtkampf, wollte die ausloten hier. Ne? Und das finde ich nicht in Ordnung.
Am Anfang dachte ich, ja, ist okay. Aber jetzt muss man sagen, leiden doch ziemlich viele drunter.
Schwachsinn. Ja gut, wenn die Gewerkschaft irgendwas durchsetzen will, dann finde ich es auch gerechtfertigt, weil irgendein Druckmittel braucht sie ja nochmal irgendwann. Ne?
Also wenn man sich mal überlegt, wie ist das eigentlich alles entstanden, dann wird einem klar, was da im Augenblick vor sich geht. Wir haben ein enormes Angebot an Arbeitskräften im 19. Jahrhundert, wachsende Bevölkerung, Landflucht und auf diese Weise sehr, sehr viel Arbeitskräfteangebot und damit eine Konkurrenz der Arbeitnehmer, der arbeitslosen Arbeitnehmer tendenziell untereinander. Und die Frage, die sich die frühen Gewerkschafter stellten, waren, wie kann man damit Schluss machen? Und der richtige Gedanke dazu ist, wir müssen mit der Konkurrenz aufhören, die wir uns gegenseitig machen. Bevor 10 oder wie viele Leute auch immer sich um einen Arbeitsplatz bemühen, setzen wir uns zusammen und fragen uns, wie viel muss eine Stunde oder ein Tageslohn ausmachen, damit wir und unsere Familien davon leben können. Und das hat man festgelegt und dann ist man zum Arbeitgeber gegangen und jetzt gemeinsam und hat gesagt, wir wollen so und so viel und dafür werden wir uns einsetzen.
In Deutschland entstanden die ersten Gewerkschaften Mitte des 19. Jahrhunderts, also bevor die Industrialisierung so richtig losging. 1865 wurde in Leipzig der Allgemeine Deutsche Zigarrenarbeiterverein gegründet. Auch Schuhmacher, Gold- und Silberarbeiter, Buchdrucker und Maler schlossen sich zusammen. Das waren kleine, handwerkliche Vereinigungen, nicht so durchorganisiert, wie wir das heute kennen. Aber man muss bedenken, so Otto Ernst Kempen,
dass die Arbeitnehmer nicht so beweglich waren wie heute. Sie konnten nicht einfach von Mainz nach Frankfurt umziehen und dann da Konkurrenz machen und jeden Tag hin und her fahren. Das war schon ein gewisser Aufwand. Und wenn sie vor Ort eine Organisation hatten, die ganz gut arbeitete, dann konnten sie sehr wohl schon einen erheblichen Druck ausüben. Und zwar insbesondere im handwerklichen Bereich.
Die Anfangsjahre waren schwierig. Gegenwind kam von allen Seiten, auch von der Reichsregierung. Immerhin, viele Gruppen konnten noch weiterarbeiten.
Weil die Gewerkschaften gleichzeitig so eine Art sozialpolitische Aufgabe hatten. Das heißt, sie nahmen Kranken- und Altersversicherungsaufgaben wahr, von denen wir heute sagen, das ist Sache des Staates. Das war damals aber nicht so. Und diese Organisationen, sozialpolitischen Organisationen der Gewerkschaften, waren nicht verboten, die blieben erlaubt.
Als die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kamen, da standen viele Gewerkschafter der neuen Bewegung gar nicht so ablehnend gegenüber.
Während der ganzen Weimarer Republik, müssen Sie sich vorstellen, war die Wirtschaft unter stärkstem Druck, weil Kriegsschuldzahlungen aus dem Versailler Vertrag, dem Friedensvertrag nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, geschuldet waren. Die dann dazu führen, dass die Regierung versucht zu sparen mit Herabsetzung von Renten, Löhnen und Gehältern, Veränderungen im Arbeitsrecht. Alles das wurde gemacht. Ab 1929, 30 wurde das immer schärfer. Und Hitler und seine Nationalsozialisten haben unter anderem ihre Wahlkämpfe mit dem Slogan bestritten, wir werden keine Kriegsschuldzahlungen mehr leisten. Das hat natürlich alle diejenigen, die unter diesen Kriegsschuldzahlungen litten, und das sind vor allem auch die Arbeitnehmer gewesen, an die Seite dieser Partei getrieben. Und da sie auch sehr stark sich als Arbeiterpartei gerierten, war das so, dass da also eine gewisse Sympathie und Nähe zu dieser Partei gewesen ist.
Der 1. Mai 1933 wurde groß gefeiert. Für viele Gewerkschafter ein gutes Zeichen. Hitler hielt eine große Rede.
Deutsche Volksgenossen, der Mai ist gekommen. Und so haben wir als Motto dieses Tages gewählt: Ehret die Arbeit und achtet den Arbeiter.
Viele Gewerkschaftsfunktionäre glaubten zu diesem Zeitpunkt noch, als Organisation überleben zu können. Eine Illusion, wie sich bald herausstellen sollte. Goebbels schrieb am Abend des 1. Mai 1933 in sein Tagebuch: Morgen werden wir die Gewerkschaftshäuser besetzen. Widerstand ist nirgends zu erwarten. Und so kam es dann auch.
Am 2. Mai kam der Kollege Adolf Menges aus dem Gewerkschaftshaus und sagte mir: Bleib draußen, wenn du reinkommst, du wirst sofort verhaftet und wirst auch abtransportiert. Ich kam näher ans Haus heran und da merkte ich, dass ein junger SA-Mann hinter dem Strauch lag und hatte den Karabiner entsichert. Ich sagte ihm: Lass die Knarre weg, ich weiß, dass ihr mich holen wollt.
Ich war von der SS abgeholt worden und die haben mich mit den anderen Kollegen nach der Perlenfabrik gebracht, wo wir dann gesessen sind.
Die Perlenfabrik in der Ginnheimer Landstraße 42 in Frankfurt, das war ein ehemaliges Erziehungsheim. Kurz nach der Machtübernahme errichteten die Nationalsozialisten auf dem Gelände eine Art Konzentrationslager. Politische Gegner wurden hier hingebracht, Sozialdemokraten, Kommunisten, Gewerkschaftsfunktionäre und Betriebsräte. Sie wurden inhaftiert und gefoltert, um sie gefügig zu machen. Ein Mann war in dieser Zeit für die Gewerkschaftsbewegung von großer Bedeutung, Wilhelm Leuschner. 1890 geboren, gelernter Holzbildhauer, er wurde Vorsitzender von den Darmstädter Gewerkschaften und später dann in der Weimarer Zeit hessischer Innenminister. Hermann Laubsin hat Leuschner persönlich gekannt.
Ich möchte sagen, Wilhelm Leuschner war eine imponierende Persönlichkeit.
Den Nationalsozialisten war Leuschner von Anfang an ein Dorn im Auge. Kurz vor seiner Hinrichtung, Ende September 1944 in Berlin-Plötzensee, soll er in der Todeszelle Freunden mit Blick auf die zersplitterte und von den Nationalsozialisten zerschlagene Gewerkschaftsbewegung gesagt haben:
Schafft die Einheit.
Für Stefan Körzel, Mitglied im DGB-Bundesvorstand, ist es heute immer noch Warnung und Auftrag zugleich.
Weil man daraus gelernt hat, dass in der Weimarer Republik die Arbeitnehmerbewegung sehr zersplittert war und durch diese Zersplitterung auch das gemeinsame Agieren gegen den aufkommenden Faschismus ins Leere gelaufen ist. Und das war eine große Lehre insgesamt, so dass gesagt worden ist, schafft die Einheit. Wilhelm Leuschners Abschiedsspruch bevor seiner Hinrichtung, der ist dann umgesetzt worden.
1945. Deutschland lag in Trümmern, überall zerbombte Häuser, Lebensmittel waren knapp, es fehlte am nötigsten. Und dennoch, es herrschte damals eine Aufbruchsstimmung, sagt Hans Pleitgen, der später als Leiter des IG Metallbezirks Frankfurt großen Einfluss bekommen sollte.
Für Hessen war kennzeichnend, dass in Frankfurt unmittelbar nach der Befreiung durch die amerikanischen Besatzungen Gewerkschaftler sich vor dem Gewerkschaftshaus getroffen haben und verabredet haben, eine neue Gewerkschaft zu gründen. Und es war noch nicht kapituliert in Deutschland.
Auch für Gerda Hoffmann und für viele andere waren diese Jahre prägend.
Wir saßen im Gewerkschaftshaus auf Kisten und es gab ja keine Möbel und haben getippt und gemacht und geschrieben. Dadurch waren wir auch so engagiert, mitzuhelfen, dass es eine andere Zeit wird.
Ich war damals in der Ausbildung als Lederhandschuhmacher. Der Vertrauensmann kam auf mich zu und hat gesagt, hier, allein bist du wahrscheinlich nicht in der Lage, deine Arbeitsbedingungen auszuhandeln. Also solltest du in die Gewerkschaft eintreten. Das hat mich überzeugt.
Also es gab einen großen Aufbruch und auch einen Aufbruch. Wir müssen jetzt, wenn wir demokratische Verhältnisse herbeiführen, auch wieder an die Traditionen der Weimarer Republik anknüpfen, wo wir starke Gewerkschaften hatten. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt, die wichtige Rolle der Besatzungsmächte. Die USA haben sehr stark Druck gemacht, dass man die Einheitsgewerkschaft gründet. Sozusagen einen Neuanfang, einen demokratischen Neuanfang in Deutschland herzustellen und dabei auch starke, autonome Gewerkschaften aufzubauen.
Nicht einmal ein halbes Jahr nach Kriegsende im Oktober 1945 schlossen sich die 16 Einzelgewerkschaften in München zum Deutschen Gewerkschaftsbund zusammen.
Soeben haben sich die 16 Vorsitzenden der Industriegewerkschaften und die Mitglieder des Gewerkschaftsrates zu einem Pult begeben. Ein Pult, auf dem die Gründungsurkunde des neuen Deutschen Gewerkschaftsbundes aufgelegt worden ist. Und als erster unterzeichnet nun Hans Böckler, der Vorsitzende des Gewerkschaftsrates.
Heute stehen die arbeitenden Menschen ohne Rücksicht auf parteipolitische und weltanschauliche Unterschiede in echter Verbundenheit zusammen. Wir haben den ehrlichen Willen, diese Gewerkschaft so zu gestalten, dass sie allen Arbeitnehmern künftig eine echte Heimat ist.
Die erste Zeit nach Kriegsende, es war ein Kampf ums Überleben. Wer Arbeit fand, konnte froh sein. Und die, die eine Arbeitsstelle hatten, mussten oft sehr lange arbeiten, erinnert sich Paul Fröhlich.
Ganz abgesehen von den Überstunden arbeiten sie zumeist 60 Stunden und mehr in der Woche. Denn wegen der Wohnungsverhältnisse im Nachkriegsdeutschland und wegen des Wachsens der Massenbetriebe wohnt ein großer Teil der Arbeiter 10, 20 Kilometer, ja oft noch viel weiter von der Arbeitsstätte. Und er hat mit Fahrrad, Motorrad und Bahn Wege von einer und mehreren Stunden. Für den Arbeiter ist das unbezahlte Arbeit.
In den 50er und 60er Jahren ging es schnell aufwärts. Vom Wirtschaftswunder war die Rede. Die Gewerkschaftsfunktionäre drängten darauf, dass die Beschäftigten von diesem Aufschwung mit profitierten. Bessere Arbeitsbedingungen, mehr Freizeit, höhere Löhne, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und Mitbestimmung in den Betrieben. All das sollte umgesetzt werden.
40 Stunden sind's pro Woche, die ein Mensch noch leisten kann. Denn der heutige Stand der Technik fordert einen ganzen Mann.
Es gab viele Erfolge. Da waren dann zum Beispiel Lohnabschlüsse von 10-12%. Keine Seltenheit, sagen wir mal, 2-3 Jahre lang hintereinander, immer für ein Jahr nur abgeschlossen.
Das ist der Kollege, der den Beitrag kassiert und die Gewerkschaftszeitung bringt. Und die Zeitung bringt eine gute Nachricht.
Na also, jetzt haben die ja auch ihre Lohnerhöhung gekriegt. Es ist doch gut, wenn man in der Gewerkschaft ist.
Die Verkürzung der Arbeitszeit. Die Verbesserung der Löhne und Gehälter,
der Ausbau der Sozialgesetzgebung, das Mitbestimmungsrecht und vieles andere, das uns heute so selbstverständlich erscheint, wo wäre das alles, wenn es nicht die Gewerkschaften in zäher und entschlossener Weise erkämpft hätten?
In den 70er und 80er Jahren eine ganz andere Situation. Nach den Wirtschaftswunderjahren kam der Ölpreisschock. Firmenpleiten und Massenentlassungen waren an der Tagesordnung, vor allem in den klassischen Industriebetrieben. Viele Gewerkschaften verloren Mitglieder und dadurch Macht und Durchsetzungsfähigkeit. Heinz-Oskar Vetter, damals DGB-Vorsitzender, war nicht der Einzige, der die Lage anprangerte.
1,3 Millionen Arbeitslose können nicht Drückeberger und Faulenzer sein. Was Not tut, sind neue Arbeitsplätze. Und die so lauthals verkündeten selbstheilenden Kräfte des Marktes haben uns nicht geholfen und sie werden uns nicht helfen.
Otto Ernst Kempen.
Man muss einfach sehen, dass seit 1950 ein unglaublicher Aufschwung, also das berühmte Wirtschaftswunder, da war. Und so war der erste Einbruch tatsächlich für viele Leute ein Schock. Und auch für die Gewerkschaftsführung war ein Schock, von der Politik gar nicht zu reden.
Und heute? Wenn man zurückschaut, ja, es gibt Zeiten, an die Stefan Körzel vom DGB nicht gerne zurückdenkt. Da gehört die Misswirtschaft bei der gewerkschaftseigenen Wohnungsbaugesellschaft Neue Heimat dazu und die Pleite der Handelsgesellschaft Coop.
Ich weiß das noch, ich war dort sehr junger, ehrenamtlicher Gewerkschafter, engagierter Gewerkschafter, wie es da dann bei den Sitzungen hochherging, wir uns auch mit Austritten beschäftigen mussten, die infolge dieser Krise bei der Gemeinwirtschaft einhergingen. Und das musste man erstmal zusammenbekommen, auch im Kopf zusammenbekommen. Die Gewerkschaften waren für mich damals und für viele meiner Kollegen, die mit mir zusammen in der Ausbildung waren, ein Stück Hoffnungsträger. Auf der anderen Seite, jetzt führen sie in ihren Betrieben vor, dass auch was nicht klappt. Das war eine schwierige Zeit für uns.
Insgesamt gesehen haben die Gewerkschaften aber viel erreicht in den vergangenen Jahrzehnten, was die Arbeitszeiten und den Arbeitsschutz betrifft. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und Kurzarbeitergeld sind heute gang und gäbe. Es gibt Vorruhestandsregelungen und vieles mehr.
Im Einzelnen mögen sich viele Arbeitgeber und im Einzelfall vielleicht auch zu Recht über ein Agieren eines einzelnen Gewerkschafters oder einer Gewerkschaft im Betrieb oder wo auch immer ärgern.
Gibt Volker Fassbender, der langjährige Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände, auch ganz unumwunden zu.
Aber wenn man sich einen Moment zurücklehnt und nüchtern darüber nachdenkt, fällt einem auf, ohne die Gewerkschaften wäre das Leben nicht leichter, sondern schwerer, weil man dann umso mehr die Notwendigkeit hätte, mit allen Arbeitnehmern oder den sich ja dann auch herausbildenden Gruppierungen einzeln zu reden. Das heißt, diese Bündelungs- und Mediationsfunktion der Gewerkschaften ist unverändert wichtig.
Den Funktionären geht es aber auch noch um etwas anderes. Es geht um Macht und um Einfluss. Dass in einigen Branchen, ja manchmal sogar in einem Betrieb, gleich mehrere Gewerkschaften um die Vormachtstellung ringen, das kommt mittlerweile häufiger vor. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles will dem einen Riegel vorschieben.
Dass einige Spartengewerkschaften für ihre Partikularinteressen vitale Funktionen unseres gesamten Landes lahmlegen, ist nicht in Ordnung.
Sagt sie und hat einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Tarifeinheit vorgelegt. Ein Betrieb, ein Tarifvertrag, so soll in Zukunft die Devise lauten.
Manche hat nun Sorge, es würden Rechte der Arbeitnehmer der Gewerkschaften beschnitten. Mancher hofft auch, heimlich oder öffentlich, es würden Streiks kleiner Gewerkschaften verboten, weil sie den Bahn- oder Flugverkehr stören oder die Gesundheitsversorgung treffen. Fakt ist, Streikrecht und Koalitionsfreiheit tasten wir nicht an. Das sind Grundrechte, für die lange gekämpft wurde. Mit diesem Gesetz werden wir daran nicht rütteln.
Dieses Tarifeinheitsgesetz, das ist letztlich von dem Gedanken getragen, den wir eigentlich immer wie einen roten Faden durch die Gewerkschaftsgeschichte hindurchlaufen sehen.
Sagt Otto Ernst Kempen und er bringt es noch einmal auf den Punkt.
Hört auf, euch gegenseitig kaputt zu konkurrieren, sondern einigt euch und setzt dann gemeinsam eure Interessen durch. Nur gemeinsam schaffen wir das. Gemeinsam sind wir stark, wie es so schön heißt, und nicht, wenn wir uns zerstreiten.
Wenn wir nach vorne schauen, die Globalisierung schreitet voran. Die Arbeitswelt ist im Umbruch. Neue Technologien und technische Möglichkeiten und nicht zuletzt auch die zunehmende Digitalisierung ermöglichen Produktionsweisen, die vor 20 oder vor 30 Jahren undenkbar schienen. Schon heute gibt es Unternehmen, in denen kaum noch Menschen in den Fabriken stehen. Die Maschinen kommunizieren miteinander, optimieren sich selbst, können aus Fehlern lernen und führen ganz automatisch Aufträge aus. Am Stadtrand von Limburg steht solch ein Unternehmen, Lintronic. Gerd Ohl ist einer der beiden Geschäftsführer. Er erklärt, wie diese Produktion funktioniert.
Ganz einfach gesprochen, ich habe Maschine A, Maschine B. Maschine A produziert, Maschine B prüft mir das Produkt, was ich dort baue. Und diese Prüfergebnisse werden erfasst und sagen dann im Idealfall der Maschine A, du musst diese Parameter dann halt verändern, meinetwegen eine Temperatur etwas nach unten regeln, dann habe ich hinten wieder ein tolles Produkt.
Doch wo bleibt der Mensch in dieser neuen Arbeitswelt? Für Gerd Ohl werden die Menschen durch die digitale Fabrik nicht ersetzt, im Gegenteil.
Wir brauchen eine gewisse Intelligenz, man braucht das menschliche Know-how. Man muss das vernetzte Denken, muss man dann halt an den Tag legen. Ohne Menschen wird das aus meiner Sicht nie gehen.
Arbeitsmarktforscher gehen davon aus, dass Projektarbeit in Zukunft an der Tagesordnung sein wird. Dass manch einer zwei oder gar drei Jobs gleichzeitig hat, das dürfte nichts Ungewöhnliches mehr sein. Die Kollegen sitzen dann nicht nur im Zimmer nebenan, sondern sind auf der ganzen Welt verstreut. Für die Gewerkschaften bedeutet dies alles eine große Herausforderung. Denn die Basis, auf der ihre Arbeit bislang beruhte, wird es so in dieser Form künftig nicht mehr geben, fürchtet Otto Ernst Kempen.
Es ist nicht mehr so wie beim Betriebsrat, der quasi so einen kleinen Club innerhalb eines Betriebes bildet, wo man sich kennt und wo man sich grüßt und weiß, was der Einzelne will. Diese Strukturen werden immer weniger. Und wenn wir es nicht schaffen, die jungen Leute ranzuholen und mit ihnen in eine permanente Kommunikation eintreten, bei der sie das Gefühl haben, sie werden auch gehört und das, was sie sagen, wird auch gegebenenfalls umgesetzt. Wenn das nicht gelingt, dann werden wir irgendwann nur noch mit den Gewerkschaften so eine Art, ja, wie soll man sagen, Denkmal aus vergangener Zeit haben.
Im Prinzip muss es darum gehen, Dinge, die den Gewerkschaften bislang wichtig waren, in die neue Zeit hinüber zu retten. Christiane Benner aus dem Vorstand der IG Metall macht sich schon lange Gedanken darüber, wie solch eine Transformation möglich sein könnte.
Ich darf diese Debatten nicht nur mit der Betrachtung technischer Veränderungen führen, sondern ich muss sehen, wie kann ich diese Technologie menschenfreundlich gestalten, beschäftigtenfreundlich gestalten und auch so, dass ich am Ende noch Beschäftigung habe und gute Arbeit habe. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben einen Expertenbeirat gegründet, wirklich mit sehr renommierten Menschen aus Wissenschaft, aus unseren Betriebsräten, aus gesellschaftlichen Gruppen, wo wir sagen, wie wollen wir gute Arbeit in einem Industrie 4.0 Zeitalter gestalten. Und wir werden auch Angebote machen als IG Metall, das heißt eine Reputationsplattform einrichten, auf der Beschäftigte die Möglichkeit haben, sich zu vernetzen, sich auszutauschen, um eine Transparenz auch über Arbeitsbedingungen herzustellen. Das ist eine riesige Herausforderung, aber die Punkte versuchen wir genauso anzugehen.
Christiane Benner von der IG Metall sagt kurz und knapp:
Ja, wir wollen IG digital werden.
Für den Frankfurter Arbeitsrechtler Otto Ernst Kempen ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Er ist davon überzeugt, dass die Gewerkschaften eine Zukunft haben.
Wenn man die ganze Zeit in Ozeanen schwimmt und man weiß, es gibt bestimmte Strukturen, über die man sich sozusagen ans Land oder auf Inseln bringen kann, wo man neu festlegen kann, wohin man weiter schwimmt und wohin die Reise geht, dann hat das mehr Chancen, als es vielleicht früher hatte. Denken Sie an das 19. Jahrhundert, wo die ganze Gewerkschaftsbewegung eigentlich ursprünglich vor allem durch Druck und Angst entstand. Und hier, es ist die Möglichkeit zu gestalten in einer scheinbar gestaltlosen Welt.
Deutschlands Gewerkschaften, ein Blick zurück nach vorn von Claudia Wehrle. hr-info wissenswert gibt es als Podcast auf hr-info-radio.de. Und für hessische Schüler und Lehrer stehen die Beiträge auch als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Mein Name ist Heike Liesmann.